So, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich auf die nächste Folge und habe heute einen super coolen Gast da. Christian Stumm vom Talent Power Lab ist da Entrepreneurship Program Manager und kümmert sich ganz viel um Themen wie Entrepreneurship, das Treiben von Innovationen in Organisationen. Viel mehr möchte ich aber eigentlich überhaupt gar nicht sagen, denn dafür ist Christian ja da, dass er uns heute ein bisschen einführt. Und erstmal schön, dass du da bist, Christian. Stell dich doch gerne einfach mal vor.
Hi Yannick, schön heute da zu sein. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Christian Stumpf. Ich habe ursprünglich mal BWL studiert und durfte danach gemeinsam mit einem Professor einen Lehrstuhl für Entrepreneurship, also Unternehmertum, an der Technischen Universität aufbauen und habe dort Lehre und Forschung gemacht, aber auch als Mentor und Coach für Spin-offs aus der Wissenschaft agiert. Zwischenzeitlich war ich dann selbst Teil eines Hightech-Startups im Bereich Materialentwicklung und bin dann 2018 in meine erste Konzernrolle, also meine erste Angestelltenrolle geschlüpft und bin 2018 dann zur Deutschen Bahn gekommen. Dort hatte ich quasi zwei Rollen. Zum einen die Idee von Intrapreneurship ins Unternehmen tragen und zum anderen war ich der zentrale Ansprechpartner für alle neuen Intrapreneurship-Ideen im Konzern. Genau. Und dann, wie du schon gesagt hast, bin ich 2021 zu TENET gewechselt. TENET ist ein großer europäischer Übertragungsnetzbetreiber. Und dort habe ich gemeinsam mit einem sehr geschätzten Kollegen selbst ein Intrapreneurship-Programm gegründet, das wir nun gemeinsam auch managen.
Cool. Das heißt, du hast quasi die Seite Wissenschaft erlebt und dann auch das, sage ich mal, das, was du erforscht hast, direkt in die Praxis umgewandt. Vielleicht auch eine persönliche Frage noch vorab. Wie war da für dich der Schritt von der Universität dann in die Startup-Strukturen oder auch in die erst quasi auf die andere Seite?
Also ich hatte diesen Unterschied nie so krass, weil ich auch während meiner Zeit als Doktorand immer schon sehr eng mit Startups zusammengearbeitet habe. Und ich muss auch sagen, dass Wissenschaft und Startup bzw. Innovation super viele Gemeinsamkeiten haben. Das heißt, in beidem arbeitet man idealerweise sehr hypothesenbasiert. Das heißt, man arbeitet nicht mit Meinungen, sondern mit Annahmen, die man dann hinterher versucht, mit Daten auch zu validieren. Und dementsprechend war die Arbeitsweise eigentlich fast die gleiche. Wobei als Doktorand arbeitet man natürlich viel mehr alleine im Startup-Kontext oder im Unternehmenskontext eher im Team. Genau.
Cool, das ist auf jeden Fall eine super Überleitung für die nächste Frage. Das interessiert mich immer besonders, was gerade in deiner Rolle, was bedeutet eine Innovation oder eigentlich Entrepreneurship? Wir wollen ja heute ein bisschen mehr, glaube ich, uns auf den Begriff Entrepreneurship fokussieren. Aber was bedeutet das für dich? Und was ich immer auch gerne frage oder erfahre, ist, was bedeutet dieses Management dahinter für dich? Also wie schaffst du es, Entrepreneurship oder Innovation auch wirklich selbst in die Hand zu nehmen und voranzutreiben und nicht nur es passieren zu lassen?
Intrapreneurship. Intrapreneurship bedeutet für mich persönlich das proaktive Lösen von Problemen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und das Ganze eben in der bestehenden Organisation. Also ein sehr großer Fokus auf Proaktivität, auf Innovativität und eben auch auf einen gesunden Umgang mit Risiko. Innovationsmanagement bzw. Management in dem Kontext ist für mich wiederum sehr stark kontextabhängig. Das heißt, sehr stark abhängig davon, in welcher Rolle ich bin, wer die Person oder wer die Abteilung ist, die eben Innovation managt. Für mich persönlich kann ich sagen, dass es bedeutet, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Mitarbeitende unternehmerisch denken und handeln. Und das nicht nur mal in einem Klassenzimmer-Szenario oder Umfeld mal lernen und hören, sondern wirklich auch selbst anwenden. Und das kann dann für mich in etwas münden, was komplett neu für den Markt ist, also wirklich eine Marktinnovation ist. Aber es kann auch etwas sein, das innovativ für das eigene Unternehmen ist.
Das heißt, du bist quasi auch aktiv auf der Suche nach unternehmerisch denkenden Personen in größeren Organisationen oder in einem großen, komplexen Umfeld, die dann selber Sachen treiben.
Absolut. Gleichzeitig bin ich auch auf der Suche nach Menschen, die das noch gar nicht wissen, dass sie das sind oder sein können, weil ich bin nämlich fest davon überzeugt, dass man unternehmerisches Denken, Handeln eben auch lernen kann beziehungsweise stets weiter lernen muss. Das heißt, wir haben viele Menschen, die bei uns am Programm teilnehmen, viele Kolleginnen und Kollegen, die hätten sich vielleicht bis kurz davor nie selbst als Intrapreneur oder Intrapreneurin bezeichnet.
Ja, das finde ich super cool, weil ich bin auch der festen Überzeugung, dass man es lernen kann und dass es einfach ganz viele in ihrer Ausbildung oder ganz viele in ihrer Ausbildung nicht die Chance hatten, es zu lernen. Gerade in klassischen universitären Strukturen steht dann ja doch dieses unternehmerische Denken gar nicht so stark im Vordergrund. Und deshalb finde ich das super cool, wenn man auch den Schritt geht und versucht, die Leute, sag ich mal, zu enablen oder mitzunehmen und das auch dahin bringt, unternehmerisch zu denken. Gerade vielleicht dann auch irgendwo da, wenn man sich eigentlich in seiner Nische oder in seiner Komfortzone eingefunden hat, ist das, glaube ich, besonders große Herausforderung. Würdest du denn sagen, dass du selber auch auf deinem Weg quasi unternehmerisch denken gelernt hast? Oder würdest du sagen, dass das war schon immer eigentlich deine Perspektive oder immer dein Wunsch, irgendwo ja im unternehmerischen Umfeld tätig zu sein?
Ich würde sagen, auf jeden Fall beides. Also ich komme aus einer Unternehmerfamilie, jetzt nicht aus einer klassischen, was man heute sagen würde, Tech-Startup, sondern mein Vater war Autohändler und war dementsprechend selbstständig und hat sehr früh, oder ich war dementsprechend sehr früh mit unternehmerischen Strukturen in Berührung. Das heißt, ich fand das schon immer spannend. Gleichzeitig muss ich auch sagen, dass es mein absolutes Ziel ist, mich selbst stets weiterzuentwickeln und dementsprechend auch jetzt Dinge ganz anders mache, als ich es zum Beispiel vor 5 Jahren gemacht habe. Also ich bin mir auf der einen Seite glaube ich, dass ich das schon immer in mir hatte und schon immer eine große Faszination für das Thema Unternehmertum, zum anderen aber, dass ich in der Vergangenheit sehr viel gelernt habe und sicherlich noch sehr viel lernen muss.
Super. Lass uns vielleicht mal so ein bisschen auf dein Tätigkeitsfeld oder vielleicht auch das Unternehmen blicken, wo du das drin tust. Wir haben jetzt gesagt, du kommst von Tandem Power Lab, du hast uns schon ganz leicht angedeutet, was das ist. Aber kannst du vielleicht mal kurz noch einen größeren Rahmen geben? Wo seid ihr unterwegs? Was macht ihr? Was sind vielleicht auch die größeren Herausforderungen gerade in eurer Branche?
Also TenneT ist ein Übertragungsnetzbetreiber und hat zwei große Aufgaben. Auf der einen Seite die Versorgungssicherheit im Hier und Jetzt sicherzustellen und auf der anderen Seite letztendlich die Energiewende voranzutreiben, dadurch, dass sie selbst das Übertragungsnetz der Zukunft, nenne ich es mal stark vereinfacht, eben ausbaut, instand hält, zur Verfügung stellt. Das bedeutet zum einen, dass wir ja in einem relativ oder in einem sehr stark risikoaversen Umfeld unterwegs sind, weil so ein Thema Blackout für uns natürlich Worst-Case-Szenario wäre. Auf der anderen Seite, und das verfolgen wir auch sehr stark bei der Presse, in der Presse, läuft uns im Kontext Energiewende eben die Zeit weg. Ja, das heißt, wir müssen auf der einen Seite dürfen wir keine Fehler machen, auf der anderen Seite haben wir eben einen sehr starken Geschwindigkeitsdruck.
Eigentlich müsstet ihr ja die Organisation oder mit einer der Organisationen sein, die da am innovativsten oder vom externen Druck hier am innovativsten agieren muss, einfach weil sich so viel ändert, wie auch gerade weil sich politisch so viel ändert. Also das ist ja, sag ich mal, ein riesiges, in Anführungszeichen, Spielfeld oder eine riesige Chance,
Absolut,
sich da zu
absolut.
wandeln. Deshalb bist du da in einer super coolen Rolle.
Gleichzeitig muss man auch verstehen, dass Tenet, nehmen wir mal an, oder nehmen wir es mal in die Startup-Sprache, ein riesiges Scale-up ist. Das heißt, Tenet als Organisation wächst selbst immens. Durch die vielen neuen Herausforderungen, durch die Energiewende, wachsen wir als Unternehmen eben, ja, mehr als linear. Zum Beispiel vor, ich glaube, 2018 hatte Tenet noch 4.400 Mitarbeitende. Ziel ist, bis 2025 auf 10.000 Mitarbeitende hochzugehen. Das hat also wahnsinnige Implikationen, nicht nur für Themen wie Recruiting, sondern auch für unsere internen Prozesse. Ja, also im Rahmen von Intrapreneurship beschäftigen wir uns also auch mit solchen Themen. Ja, also mit internem Wachstum, Wissensmanagement, Weiterbildung etc. etc.
Ist für euch dann vor allem deine Arbeit, das ist gesagt, es gibt beide Seiten, einmal intern, auch wahrscheinlich Prozesseffizienz, wie können wir uns verbessern, wie können wir es schaffen, auch, sag ich mal, das Wachstum mitzutragen und andererseits nach außen die Branche irgendwo zu innovieren. Habt ihr da irgendwelche Kernthemen oder fokussierst du dich auf bestimmte Bereiche oder was ist vielleicht auch eher eher deine Aufgabenstellung eher nach extern oder an die Branche zu denken oder halt eher nach intern und zu überlegen, wie ihr als Unternehmen besser werdet?
Tatsächlich beides. Vor allen Dingen auch, weil es der Anspruch ist von Tenet, eben nicht nur Teil der Energiewende zu sein, sondern die eben auch anzuführen. Ja? Das heißt, wir versuchen da einen gesunden Spread hinzubekommen. Aber man kann natürlich sagen, dass wir da nicht 50-50 unterwegs sind. Also wir haben nicht 50% interne Projekte und 50% potenzielle Breakthrough-Ideas. Wir haben Sachen, die wirklich die Branche potenziell disruptieren können, aber ich sag mal, im Verhältnis zu Projekten, die eher nah am Kerngeschäft sind, sind letztere von der Anzahl natürlich viel mehr.
Was sind dabei für euch die größten Herausforderungen in der Organisation, gerade auch im Kontext des Wachstums und vielleicht auch der politischen oder generell des volatilen Marktumfelds in dem Bereich? Das ist ja auch nicht ganz einfach für alle aktiv mitwirkenden Personen.
Ja, du musst dir vorstellen, dass wir Projekte beschleunigen, die in der Praxis extrem lange Innovations- und Projektzyklen haben. Ja, das heißt, wir sprechen da über mehrere Jahre, mitunter Jahrzehnte. Das heißt, diesen Geschwindigkeitsdruck in solche Projekte reinzubringen, das ist eine große Herausforderung. Ja. Zum anderen führt der Wachstumsdruck innerhalb der Organisation schnell zu einer Vielzahl von Initiativen und Vorschlägen, neue Ideen und so weiter. Ja, das heißt, was wir machen, ist in dem Kontext, und das hatte ich eingangs schon erwähnt, in dem Zusammenhang, was ist gleich zur Wissenschaft, mit hypothesenbasierten Arbeiten, Projekte frühphasig im Hinblick auf Problemrelevanz, Wirtschaftlichkeit, Machbarkeit und so weiter eben zu validieren. Ja. Und ich glaube, auch eine große Herausforderung ist das Thema Mitarbeiterressourcen. Das heißt, unser Kerngeschäft bindet einfach sehr viele Mitarbeiterressourcen. Ja, also musst dir vorstellen, Tenet hat den Auftrag, im Hier und Jetzt für Versorgungssicherheit zu sorgen. Das bedeutet für mehr als, ich glaube, 41 Millionen Menschen in Holland und in Deutschland ununterbrochenen Zugang zu Strom zu gewährleisten. Ja, das bindet natürlich enorme Ressourcen. Aber ich glaube, dadurch, dass wir mittlerweile die ersten Projekte sehr erfolgreich übergeben haben und dementsprechend auch wirklich Wertstiftung demonstrieren können, schaffen wir es immer besser zu zeigen, inwieweit die Organisation von Intrapreneurship profitiert.
Ja, ich glaube, das ist super wichtig. Also das erlebe ich auch oft in vielen Projekten, die ja gegebenenfalls auch scheitern, einfach weil es so schwierig ist, zumindest vor allem vorhin dann sichtbar zu machen, was es für Auswirkungen kann, die Erfolge sichtbar zu machen. Aber auch das ist ja eigentlich wieder zutiefst unternehmerisch, weil da geht es ja darum, auch die Ressourcen zu priorisieren und vor allem auch zu bewerten, welches Projekt wird verfolgt, welche Ressourcen werden da reingesteckt. Und ich glaube, dass man in einem knappen Umfeld agiert, ist wahrscheinlich bei den meisten so, weil ja, wer kann es sich schon leisten, viel Investitionen in die Zukunft zu stecken, wenn man auch gerade in der Gegenwart ja arbeiten muss und seine Projekte vorantreiben muss. Das finde ich halt immer so spannend, weshalb ich auch persönlich super stark der Überzeugung bin, dass halt Innovation immer ganz klar unternehmerisch geprägt ist und eigentlich auch immer war, weil es ja eigentlich immer nur darum geht, Ressourcen so einzusetzen und in diesem Fall dann so einzusetzen, dass sie möglichst gewinnbringend für die Zukunft sind. Und das ist natürlich immer ein Risiko genauso wie ein Risiko bei einer Unternehmensgründung ist.
Absolut.
Cool. Wenn du sagst, ihr seid vor allem auch in der Bewertung drin oder ihr bewertet die jeweiligen Projekte nach Wahrscheinlichkeit oder nach Nutzen. Habt ihr das irgendwie strategisch verankert? Wie geht ihr da genau ran? Wie läuft so ein Hypothesentest ab? Also wie stellt ihr die Hypothesen auf? Kannst du da vielleicht noch einen bisschen tieferen Einblick geben, damit das ein bisschen haptischer wird?
Ich kann vielleicht am besten mal unseren Prozess schildern. Das heißt, wir versuchen, also oftmals denkt man ja im Bereich Innovation sofort an neue Ideen und Kreativität und so weiter. Das ist natürlich auch nicht unbegründet. Zeitgleich wissen wir aber, dass die meisten Intrapreneurship-Projekte scheitern, weil das initiale Problem nicht validiert war. Ja, das heißt, grundlegende Fragen sind oftmals überhaupt nicht beantwortet. Ja, zum Beispiel, welches Problem wollen wir genau lösen? Wer ownt das Problem intern im Vergleich zu zum Beispiel, wer ist alles davon betroffen? Was sind Indikatoren, dass das Problem tatsächlich relevant ist für den jeweiligen Stakeholder und so weiter und so weiter. Das heißt, in dem ersten Schritt versuchen wir gar nicht so sehr über die Lösung nachzudenken oder über die Innovation an sich, sondern ein gutes bzw. sehr gutes Verständnis über das eigentliche Problem zu haben. Das heißt, wir validieren in dem ersten Schritt hauptsächlich Problemhypothesen. Und das heißt, in den ersten 3 Monaten geht es für uns fast ausschließlich um das Thema Probleme, um die Identifikation des richtigen internen Sponsors, der nicht nur einfach davon betroffen ist, sondern auch bereit ist, eigene Ressourcen in die Lösung zu investieren. Danach schauen wir uns das Thema Lösung an. Bei uns kann das sein, dass wir hier mit speziellen Augenmerk auf das Thema technologische Machbarkeit legen. Es kann aber auch sein, dass es in Anführungszeichen einfach nur darum geht, überhaupt erstmal handlungsfähig zu werden. Das heißt, zu sagen, von all den möglichen Sachen, die ich machen kann, was mache ich zuerst und warum? Und dann im Letzten schauen wir eben, wie können wir die Lösung, die zu unserem validierten Problem passt, eben sinnvoll in die Organisation übergeben. Und damit es dann eben danach nicht aufhört oder versandet, sondern eben ja, etabliert werden kann und idealerweise auch skaliert werden kann. Wichtig ist, dass wenn wir Hypothesen formulieren, auch wirklich genau definieren, was Erfolg bedeutet und wie wir das messen können. Ja, weil das schafft natürlich auch Vertrauen bei den Stakeholdern, bei den internen Sponsoren und bei den Kundinnen und Kunden, wenn sie genau wissen, wenn das und das erreicht ist, dann waren wir erfolgreich und das ist dann Grundlage, um weitere Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Ja, super spannender Punkt. Vor allem ist das ja auch, wie du am Anfang gesagt hast, immer super kontextual und Erfolg kann man ja in dem Sinne gar nicht groß und einfach definieren, sondern es kommt ja eigentlich immer darauf an, ist es jetzt eine Prozessverbesserung oder ein neues Produkt mit potenziellem Markterfolg. Und das ist, glaube ich, auch ein total wichtiges Verständnis, zu wissen irgendwie, dass es keinen pauschalen Erfolg gibt, sondern der immer, wie du auch gesagt hast, dass es aufwendig ist, den überhaupt zu definieren.
Ja, und daran scheitern meines Erachtens viele. Ja, und
Ja.
da ist eben ein gesundes Erwartungsmanagement und eine gemeinsame Definition von, was bedeutet Erfolg, eben essentiell.
Wenn du sagst, ihr seid also der zweite Schritt in der Lösungsentwicklung, geht ihr dann auch raus und arbeitet da mit anderen zusammen und exploriert die Idee, holt euch gegebenenfalls andere Stakeholder oder Partner damit rein, die Interesse haben, um gegebenenfalls nicht nur intern einen Owner zu haben, sondern auch extern, oder seid ihr da aktuell eher noch intern fokussiert?
Tatsächlich beides. Kommt sehr auf das Projekt an. In der Vergangenheit hatten wir beides, dass wir Hypothesen mit externen Stakeholdern validiert haben und dementsprechend dann auch im Verbund, sage ich es mal, innovieren, also gemeinsam im Ökosystem. Ja? Also sowohl intern als auch extern. Unser Fokus ist primär intern und Tendet ist eigentlich so groß, dass und hat ja, so im Prinzip, wenn es eine Lösung für Tennet ist, dann ist es in den meisten Fällen auch eine Lösung für den ganzen Markt oder affektiert den ganzen Markt. Aber wir haben auch letztendlich Projekte, die wir im Ökosystem gemeinsam machen.
Und was sind da für dich die entscheidenden Erfolgsfaktoren, oder was sind vielleicht auch die Learnings aus den Projekten im Ökosystem? Gibt es da vielleicht auch irgendeine, ich nenne es jetzt mal plakativ, Fuck-Up-Story, wo ihr gemerkt habt, oh, das sind Schwierigkeiten, wenn man das mit anderen zusammen macht?
Die Schwierigkeit speziell in unserer Branche, die eben auch sehr stark reguliert ist, ja, ist, dass man die Menschen nicht da abholt, wo sie stehen und zeitgleich davon ausgeht, dass alle gleich auf die Realität schauen oder alle durch dieselbe Brille auf die gleiche Realität schauen. Ja, dementsprechend ist es für uns essentiell und es hat bislang sehr, sehr gut geklappt, dass wir versuchen zu verstehen, was sind die jeweiligen Stakes des Stakeholders, was ist jeweils wichtig und nochmal, wie sieht Erfolg oder Nutzenstiftung für die jeweilige Partei eben aus?
Ich finde gerade, dass das du angesprochen hast, jeder sieht das aus verschiedenen Brillen. Es hat ja auch ein Stück was mit Leadership zu tun, Oder auch wie man an die Sache rangeht, das Mitnehmen von Leuten, den Kommunikationsaufwand einzugehen. Deshalb denke ich gerade so, unternehmerisches Handeln hat doch immer sehr viel mit Führung und Begeisterung der Leute zu tun. Wie siehst du das oder welcher Teil besteht insbesondere bei euch das Thema Leadership? Wie fördert ihr da vielleicht die Eigenständigkeit und wie du auch am Anfang angesprochen hast, das unternehmerische Denken? Also wie schafft ihr genau diesen den Fitch und Mindset der Leute, die dann daran beteiligt sind, hinzubekommen?
Durch, ich sag mal, klassische Befähigung und Trainings, Workshops etc. Auf der anderen Seite, und das ist eben ein essentieller Part, ist durch handlungsorientiertes Lernen. Das heißt, Intrapreneurship bedeutet nicht, dass das Programmmanagement reinkommt und den Leuten erklärt, wie sie irgendwas machen sollen, sondern dass die Leute, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst lernen, indem sie selbst Dinge tun. Ja, indem sie selbst in Situationen kommen, in denen sie vorher vielleicht noch nie waren, in denen sie selbst eine Führungsrolle übernehmen müssen. Keine disziplinarische, sondern tatsächlich eine fachliche. Und daran glauben wir ganz fest, dass das Führungskräfte oder Leadership Skills eben ausbildet, weiterentwickelt, wenn Menschen das selbst erleben, indem sie selbst handeln.
Wie geht ihr mit Menschen um, die darauf, ich sag jetzt mal ganz plump, keine Lust haben oder sich querstellen? Habt ihr diese Problematik überhaupt? Umschifft ihr die dann einfach?
Ich sag mal so, das eine Skillset, das jeder braucht, gibt es meines Erachtens nicht. Das heißt, wir legen Wert darauf, dass wir Teams begleiten und dass die Teams in ihren Skills eben komplementär sind. Ja. Auf der anderen Seite haben wir auch einen gewissen, nee, ich meine, eine gewisse Erwartung an Kolleginnen und Kollegen, die Teilnehmer, die in unserem Programm teilnehmen und die kommunizieren wir auch sehr konkret, sehr genau. Das heißt, da findet de facto natürliche Selektion statt, nenne ich es mal. Das heißt, es ist das nicht, dass wir Leute ausschließen oder keinen Zugang gewähren, aber meistens sind Menschen, die sich in dem, wie wir arbeiten, überhaupt nicht wiederfinden. Keine Menschen, die sich bei uns bewerben. Was natürlich auch hilft oder weißt du, wir können über unser Programm so viel erzählen, wie wir wollen, aber wir sind fest davon überzeugt, dass die Menschen das selbst erleben müssen, was es mit ihnen macht, was es mit ihren Projekten macht. Und nachdem gehen jetzt in die vierte Runde, wir binden auch ganz stark ehemalige und aktuelle Kolleginnen und Kollegen, also Intrapreneure ein. Und schaffen so auch den Austausch zwischen den Mitarbeitenden. Und das ist, glaube ich, sehr viel wert. Und wir haben gerade heute erst wieder das Angebot von einem unserer Intrapreneure bekommen, ein zukünftiges Team zu unterstützen. Und diese Person ist selbst durch eine Lernreise gegangen und das ist natürlich dann super und auch super authentisch, wenn diese Befähigung auch untereinander stattfindet.
Ja, ich meine, das ist ja auch die größte Werbung für das Programm. Also ich glaube, ich persönlich denke, es ist nichts authentischer, als wenn dein Kollege, der es durchlaufen hat, sagt, das ist eine gute Sache, ich habe davon gelernt und der Erfolg wird vielleicht in der Zusammenarbeit schon sichtbar. Und ich glaube, das ist auch so, was glaube ich auch ein großer Fehler ist bei vielen, die dann ja hingehen, das irgendwie breit kommunizieren, eine sofortige Response erwarten und sich dann wundern, dass aber nichts passiert, weil ich glaube, das glaube ich zumindest persönlich auch, das ist ganz wichtig, dass es einmal von einer Generation durchlebt und erlebt wird und das dann sich einfach durchs Unternehmen trägt, weil ich glaube, daher bekommt dann auch so eine Begeisterung, wenn das ja wirklich angewendet wird und die Leute das dann auch übertragen. Ist das bei euch auch so oder ist es auch wirklich klassisch, dass ihr da sehr viel auf klassische Unternehmenskommunikation setzt, um das in Anführungszeichen intern zu bewerben oder zu verkaufen, wenn ich es jetzt mal spitzt?
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich in meiner vorigen Rolle tatsächlich so gestartet bin mit von Flyern über Workshops, über Podcasts, über das und bin im Prinzip habe mich so ein bisschen als Missionar für das Thema Intrapreneurship verstanden und das war tatsächlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. auf der anderen Seite das dazu geführt, dass ich so eine gewisse Ruhe dafür entwickelt habe und weiß, dass auf der einen Seite so das Thema Entrepreneurship erlebt werden muss und dementsprechend organisch wachsen muss. Aber ich habe auch natürlich sehr viel Vertrauen in das, was wir tun und bin deswegen auch fest davon überzeugt, dass es organisch wachsen wird. Und wenn wir jetzt zurückschauen in die letzten ein, dreiviertel Jahre, in der wir das tun, hat sich das bis dato auch bewahrheitet. Das heißt, natürlich kommunizieren wir. Wir kommunizieren über LinkedIn, wir kommunizieren im Intranet, wir haben mittlerweile einen kleinen Newsletter, aber wir versuchen sehr stark auch andere über uns reden zu lassen und sind fest davon überzeugt, dass dieses ja, Word of Mouth und gegenseitige Lernen, organisches Wachsen eben dazu führt, dass wir einen noch größeren Impact haben können.
Jetzt sind wir zwar schon ein Stückchen weiter, aber mich würde trotzdem noch interessieren, wenn du, wenn du es sagen darfst, dann möchtest, was sind denn diese Kriterien, sage ich mal, wo du eben gesagt hast, das sind Personen, die im Programm wertstiftend sind oder die überhaupt da reingehören, ohne jetzt andere Personen zu diskreditieren, weil ich finde das immer ganz wichtig. Man spricht ja immer von seinem Entrepreneurial Mindset oder wie auch immer man es nennen möchte. Aber das sind ja in Anführungszeichen keine besseren Menschen, sondern das sind einfach Menschen mit anderen Fähigkeiten, als andere sie haben. Aber ich finde das immer super spannend, weil auch da gibt es total viele Perspektiven. Es würde mich einfach interessieren, was sind denn da die konkreten Fähigkeiten, die für euch jetzt wichtig sind oder auf die ihr Wert legt?
Sehr gute Frage. Ich würde sagen, das hängt sehr stark von dem Maturitätslevel des Cases ab. Also wenn wir zum Beispiel von einer Idee sprechen, die gerade erst, ich sage es mal stark vereinfacht, seit 3 Tagen auf einem Post-it steht, dann schauen wir auf ganz andere Sachen, als wenn es darum geht, Leute zu finden, die sich einem Team anschließen, das kurz vor einem Launch steht. Ja. Ich glaube, essentiell, sehr frühphasig ist es für uns, Menschen zu finden, die eine Lernbereitschaft mitbringen und die bereit sind, ihre eigenen Gedanken als Annahmen zu interpretieren und diese auch zu hinterfragen. Ja, also das Thema Lernbereitschaft ist für uns mit das Wichtigste. Und ich sage jetzt mal im Hinblick auf Wissen ist es natürlich essentiell, dass wir, und das ist ja auch die Power von Intrapreneurship, dass Mitarbeitende aus der jeweiligen Domäne kommen, beziehungsweise sich das nötige Wissen gegebenenfalls sehr schnell selbst aneignen können. Das heißt, wenn ich in irgendeinem Themenumfeld unterwegs bin und auf dem Papier zum Beispiel super Sinn ergibt, den Prozess zu digitalisieren, das ist mal ganz, ganz stark vereinfacht, ich aber selbst keine Ahnung von dem Prozess habe und den vielleicht nur aus dem Lehrbuch oder aus dem Handbuch kenne, dann ist es natürlich sehr schwer. Das heißt, wir schauen natürlich nach Menschen, die aus den jeweiligen Domänen kommen, in die Domänen Netzwerk in die Domänen haben und tatsächlich dann auch sehr schnell runter vom Post-it rein in die Handlung gehen können.
Bevor wir uns langsam Richtung Ende neigen, würde ich gerne nochmal vielleicht einfach ein bisschen auf deinen persönlichen Einblick hinaus. Und da würde mich vor allem interessieren, was waren so, also ein bisschen hast du es auch schon durchklingen lassen, aber was sind da so deine größten persönlichen Herausforderungen? Was bringt dich da vielleicht, oder wo ist da für dich die größte Lernreise, die du hast? Und was waren auch die größten, essentiellsten Learnings, die du jetzt reinbringen kannst? Vielleicht auch an andere weitergeben kannst, die in einer ähnlichen Situation sind oder sich gerade erst mal mit dem Thema beschäftigen.
Fangen wir vielleicht mal mit den Learnings an. Da würde ich sagen, sind das 3 große. Das eine ist, ja, nicht nach tollen Ideen zu suchen, sondern zu verstehen, was das zugrunde liegende Problem ist. Beziehungsweise, wenn man eine tolle Idee hat, so mutig zu sein, ja, auf den Kern des zugrunde liegenden Problems nochmal zurückzublicken und zu schauen, Mensch, ist das wirklich relevant und habe ich das wirklich verstanden? Oder ist das Problem, ich sage jetzt mal stark vereinfacht, einfach nur, wir haben die Lösung noch nicht. Ja. Das zweite ist tatsächlich, den Prozess so zu gestalten, dass er genau zu dieser Logik passt. Ja, also diese Problemvalidierung tatsächlich auch ernst nehmen. Und das dritte ist, Erfolg zu definieren, für das Programm, für die jeweiligen Cases und das aber eben auch sehr stark in Verbindung mit den strategischen Zielen des Unternehmens zu alignen. Ja, das heißt, ich kann sehr viele Dinge richtig tun, das bedeutet aber nicht automatisch, dass ich das Richtige tue. Ja, dementsprechend Dinge messbar machen und diesen strategischen Fit eben konstant sicherstellen, weil sich ein Unternehmen natürlich ständig im Wandel befindet. Das heißt, das, was vor 2 oder 3 Jahren gepasst hat, muss heute nicht mehr passen. Persönlich, was waren oder was sind meine größten Herausforderungen, ist auf jeden Fall immer wieder die Bereitschaft mitzubringen, die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Dienstleister sein. Ja, also am Ende vom Tag sind wir Dienstleister für das Unternehmen. Und die größte oder eine große Herausforderung ist, den Spagat zu schaffen zwischen zugeben, nachgeben, sich an etwaige Gegebenheiten anpassen, ja, und gleichzeitig auch ja, das Knie steif halten und an gewissen Prinzipien eben bedingungslos festzuhalten. Ja, weil auf der einen Seite müssen wir natürlich kontextabhängig agieren. Das heißt, es bringt nichts, wenn wir sagen, ja, so sieht der Prozess oder so sieht Entrepreneurship idealerweise aus. Das hat nichts mit unserer Realität zu tun. Auf der anderen Seite, ja, können wir auch nicht verwässern in dem, was uns eigentlich unternehmerisch macht und was uns ausmacht. Und diesen Spagat konstant zu schaffen, beziehungsweise das immer auszutarieren, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Was mir persönlich auch hilft, ist, das hatte ich, glaube ich, auch schon gesagt, dass wir unser Programm als Startup verstehen. Das heißt, wir verstehen das Unternehmen als unseren Kunden und die Mitarbeitenden als unsere Nutzerinnen und Nutzer. Ja, das bedeutet, wir haben ein absolutes Dienstleister-Mindset.
Das ist ja letzten Endes auch die Kompetenz, die ihr dann an die Mitarbeitenden der Teilnehmer in dem Programm weitergibt. Das Problem irgendwie auch und ja auch selber aus der Kunden- oder Dienstleistungsperspektive raus zu schauen, die ihr ja selber gegenüber eurer Organisation einnimmt. Deshalb finde ich das ja auch
Absolut.
nur authentisch, dass ihr das Verständnis habt und da so rangeht.
Also unser Credo ist, wenn unser Programm in einem Jahr noch genauso aussieht wie heute, dann haben wir was falsch gemacht.
Was ja eigentlich auch das Credo eines jeden Unternehmens sein sollte. Weil man ist
Absolut.
ja auch in einer kontinuierlichen Transformation und das finde ich auch ganz wichtig, auch wenn dieser Innovationsbegriff jetzt immer noch sehr neu und sehr modern scheint. Eigentlich ist es ja eine Kontinuität, die man reinbekommen möchte und der kontinuierliche Wandel sollte im Vordergrund stehen.
Absolut.
Vielleicht dann auch noch eine anschließende Frage, die ich immer ganz cool finde. Was denkst du, was andere Organisationen jetzt von euch lernen können, von dem, was ihr gut macht, und wo sagst du, okay, da haben wir aber auch noch Entwicklungspotenziale, da können wir vielleicht noch von anderen lernen, insbesondere natürlich in, sag ich mal, in deinem Tätigkeitsumfeld oder in dem des, ja, des der unternehmerischen, der Unterne des Unternehmertums im Unternehmen zu verankern.
Also ich glaube zum einen, dass was ich gerade schon gesagt habe, dieses Mindset, dieses Credo, dass man sein eigenes Programm als Startup versteht, dass man diese Dienstleisterrolle einnimmt und diese Nutzerzentrierung, diese Kundenzentrierung selbst einnimmt, die man eben den Intrapreneuren predigt. Zum anderen, was glaube ich andere mitnehmen können, ist, dass es keine Excuses gibt. Ja, also sowohl unsere Branche als auch der klassische Übertragungsnetzbetreiber kann man sowohl sehr gut mit dem Wort tradiert beschreiben. Ja, also, und wenn es in einem tradierten Umfeld erfolgreich geht, dann geht es überall. Ja, also ich glaube, dafür sind wir ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und das hoffe ich, dass das auch andere Player aus der Branche, aber natürlich auch aus anderen Branchen motiviert. Was ich auch natürlich sagen muss, ist, dass ja, wir entwickeln uns selbst stetig weiter, indem wir aus eigenen Erfahrungen lernen. Aber was wir mit unserem Intrapreneurship-Programm machen, resultiert natürlich auch von den Learnings von anderen Programmen. Also von den Programmen, die es vor uns gab. Ja, das heißt, das, was wir machen, ist schon Resultat oder haben wir schon auf den Learnings von anderen aufgebaut. Ich glaube, wo wir noch besser werden können, Ich glaube, in der gesamten Branche, es tut mir fast ein bisschen weh, das 2023 immer noch zu sagen, ist das Thema Digitalisierung. Also ich glaube, es sind weiterhin ja absolut von KI will ich noch gar nicht sprechen, aber von dem Nutzbarmachen von Daten, ich glaube, da sind weiterhin noch unfassbare Potenziale in der Energiebranche und auch dass wir, und das glaube ich, haben andere Branchen schon ein bisschen besser verstanden zum Teil, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Fashion-Branche oder so anschaue, dass es nicht zwingt, dass es keinen Widerspruch geben muss zwischen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Ja? Das ist etwas, was ich glaube, der Markt an sich noch lernen muss.
Das hast du schon fast ein bisschen angedeutet. Aber ich weiß, du bist eigentlich auch nicht in der Rolle eines Branchenexperten, aber trotzdem, mit den Ausblicken, die du schon gegeben hast, würde mich einfach wirklich mal jetzt von dir interessieren, wie du denn dir die Zukunft eures Marktes vorstellst, vielleicht unter dem Kontext der Initiativen, die ihr gerne treibt, oder wo du noch Veränderungspotenziale siehst, dann wurde auch einfach ganz stumpf, wie sieht für dich der Energiemarkt oder eure Branche in 5 bis 10 Jahren aus und auch darüber hinaus?
Auf jeden Fall unternehmerisch und agil, mit schnellen Entscheidungen, trotz langer Innovationszyklen und Regulierung, mit einer starken Vernetzung von neuen Playern am Markt, zum Beispiel Startups und tradierten Unternehmungen. Und das ist etwas, was ich mir absolut wünsche und was in meinem Verständnis auch de facto alternativlos ist.
Ich würde sagen, das war ein sehr schönes Schlusswort, das ich absolut nur so unterschreiben kann. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Christian. Es hat mir super viel Spaß gemacht, insbesondere von deinen Erfahrungen zu lernen und in die Diskussion zu gehen mit dem, was ihr tut. Und natürlich auch ganz vielen lieben Dank für deine Offenheit. Hat mich gefreut, dass du da warst.
Absolut, das kann ich hier zurückgeben. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, für dein Interesse und für das angenehme Gespräch.